Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Unterheiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und mir zugeschaltet ist Nina Heeremann. Wir sind an einem Samstagmorgen aus einer ganz schönen, ja noch heißen und ziemlich trockenen Woche ist jetzt ein kühles und regnerisches Wochenende geworden. Ich hoffe, dass das noch früh genug gekommen ist, dass die Landwirte etwas davon haben. Uns tut die Kühle und die frische Luft gut. Und wir nehmen auf, so dass wir am 5. Sonntag nach dem Trinitatisfest euch und Ihnen
beziehungsweise
etwas mitgeben können. Beziehungsweise am 17. des Jahreskreises.
Genau.
Genau. Das war Nina Heeremann, die sich jetzt gleich eingeschaltet hat. Herzlich willkommen, schön, dass das wieder klappt.
Danke, guten Morgen.
Guten Morgen, genau, es ist früh, also naja, 10 Uhr. Und wir haben kurz gesagt, worüber wir am Anfang reden wollen. Und Frau Dr. Heeremann hat gesagt, sie hat nichts zu erzählen.
So ist es.
Also vielleicht ist das nur im Vergleich so. Wir haben ganz viele Hörer geschrieben, dass sie also vollkommen fasziniert und ja irgendwie erschüttert und aufgeregt waren von den Schilderungen ihrer Erlebnisse, ihres, wie auch immer, Erleidens und so weiter in Israel. Also das war, ich weiß nicht, ob ein paar Leute Ihnen auch geschrieben haben, aber ganz viele haben echt gesagt, krass, mit was für einer Abgeklärtheit und fast schon irgendwie Fröhlichkeit Nina Heeremann von diesen echt an vielen Stellen so furchtbaren Dingen erzählt.
Ja, hoffentlich habe ich da niemanden skandalisiert.
Nö, ich glaube, nein, ich glaube nicht.
Mir hat niemand geschrieben, aber ich muss zugeben, dass ich im Nachhinein staune, erstens über unseren Körper, also unsere Psyche, weil, vielleicht habe ich das damals auch gesagt, aber seit ich wieder hier bin, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile, ich staune, dass immer noch, wenn irgendwo eine Tür zufällt oder eine Sirene losgeht, meine erste Reaktion ist, oh, Bomben, Sicherheitsraum, jetzt geht's schon wieder los. Also das, wie schnell die Psyche geeicht wird auf so eine Adrenalinreaktion. Und ich jedes Mal, es ist nur ein Bruchteil einer Millisekunde, aber die erste Reaktion ist, Bomben. Die positive Seite ist, dass ich viel tiefer jetzt Anteil nehmen, ich meine, wir sind ja alle schon lange bedrückt von dem, was in der Ukraine passiert, aber natürlich kann ich jetzt mit viel mehr Empathie, also jetzt weiß ich halt aus Erfahrung, was das für diese armen Menschen bedeutet, Nacht für Nacht aufgeweckt zu werden und nicht in einem Land zu sein, wo der Grund, warum ich in Israel so cool sein konnte, war ja auch, dass der Iron Dome in Israel so fantastisch funktioniert und gut, das haben wir dann hinterher gehört, also am Anfang hieß es, der kann 90% abwehren, vor 2 Jahren hat er ja noch 99% abgewehrt und jetzt sagt man so 80%, aber die Bomben, die runterkamen, die sind alle nicht in Jerusalem runtergekommen. Ja, deswegen war das nicht so, aber jetzt zu wissen, wie ist das in einem Land wie der Ukraine, wo es keinen Iron Dome gibt und wo jede Nacht man nicht weiß, ob die Bombe jetzt auf meinem Haus landet, das ist eine ganz andere Situation.
Ja, und es macht noch einmal deutlich, wie resilient und wie, ja, vielleicht ist stark jetzt auch irgendwie nicht das passende Wort, aber ich glaube, wir wissen, was ich meine, also beispielsweise diese israelische Gesellschaft ist, also wie dort, also für mich war das so, so erstaunlich, weil ich das so noch nicht vor Augen hatte. Es ist ja ein unglaublich kleines Land mit einer wirklich auch vergleichsweise kleinen Bevölkerung. Und dieses Land ist darauf angewiesen, dass, also ich meine, es hat natürlich auch den großen Konflikt, dass viele der Ultraorthodoxen sich konzentrieren auf sozusagen die Verehrung Gottes und an vielen Dingen, die die israelische Gesellschaft und Zivilgesellschaft braucht, sich eigentlich nicht beteiligen. Und dass eben die Lasten, wie in so vielen Ländern der westlichen Welt, auf wenigen Schultern sozusagen der mittelalterlichen, aus der Mittelschicht lasten. Aber in Israel ist das nochmal so besonders, was mir bei Freunden deutlich geworden ist, die, also sozusagen die Reservisten müssen, sozusagen werden dann einberufen und gleichzeitig muss aber eine hochspezialisierte und sehr erfolgreiche Wirtschaft sozusagen weiterlaufen und Gesellschaft weiterlaufen. Mhm. Und sozusagen niemand dort will in diesen Krieg und niemand dort will an irgendeine Front. Und gleichzeitig gibt es Dinge oder wenige, Pauschalisierung ist Quatsch, aber sozusagen diese Gesellschaft will eigentlich in sich funktionieren und eine friedliche Koexistenz. Und sozusagen die Freunde hatten das dann erzählt, als dann die ersten sozusagen Wellen der sozusagen Kriegstage und Kriegswochen mit der Hamas sozusagen hinter ihnen waren, dann begann eine Reihe von Reservisten so den Versuch, ihr Berufsleben, also wenigstens das Berufsleben und das Reservistenleben irgendwie zusammenzubringen. Oder sozusagen sie waren gezwungen. Also Freunde von mir sind tatsächlich so früh um 8 nach Zypern geflogen, um dort irgendwie 3 Stunden, jetzt mal blöd gesagt, einen Business-Termin zu haben, weil sie irgendwie Verträge unterschreiben und Dinge besprechen mussten, sind irgendwie 12 Uhr zurückgeflogen und sind irgendwie 17 Uhr zurück in die Base gefahren und haben dann dort wieder sozusagen 2 Tage irgendwie, also sind Logistiker, sozusagen versucht, das dort herzustellen, um wieder zurück in das Berufsleben zu gehen. Und das haben die über Monate und dann mittlerweile sind es ja fast Jahre, versucht hinzukriegen. Das ist noch mal so etwas, was ich gar nicht, also sozusagen, das hatte ich in seiner so konkret noch gar nicht vor Augen gehabt, weil man dann irgendwie als Außenstehender einfach umschaltet, ja okay, dann sind die jetzt im Krieg und sozusagen, da endet ja alles, aber es endet ja gar nicht alles. Genauso wie in der Ukraine wird ja versucht, irgendwie das Leben weitergehen zu lassen, dass die Kinder zumindest online Unterricht haben, dass irgendwie Krankenhäuser funktionieren, dass Unternehmen vielleicht wirklich produzieren können, um irgendeine Art von Wirtschaftskraft noch erhalten zu können. Und das alles immer mit dieser App, die Warnhinweise gibt oder eben in der Ukraine mit den Sirenen, die im Grunde im Stundentakt losgehen und man nicht weiß, war es das jetzt? Und das über Jahre hinweg. Es ist unvorstellbar.
Es stellt sich natürlich leider auch so ein Gewöhnungseffekt ein, weil das habe ich selber gemerkt an den Sirenen in Israel. Die haben ja auch seit dem 7. Oktober ständig Sirenen gehabt. Und als ich ankam, hat die Schwester mir gesagt, ach, wenn sie eine Sirene hören, dann drehen wir uns alle im Bett um und schlafen weiter. Ich rate dir, mach das Gleiche. Reg dich nicht auf. Das war ja, bevor der Iran angegriffen hat, weil dann von den Houthis immer noch die Angriffe kamen. Und es ist wirklich so, man hört eine Sirene und denkt sich, ah, okay, man nimmt es gar nicht mehr ernst. Und das war dann anders, als der Iran angegriffen hat. Aber leider, also ich bin dann immer in Schutzraum, weil wir einen hatten, aber ich habe so die Palästinenser auf der Straße gesehen. Ich habe da im palästinensischen Teil von Jerusalem gelebt und die machen auch ihr Business as usual weiter, weil sie gar keinen Schutzraum haben.
Und jetzt erzählen Sie mal, das heißt das Kloster, in dem Sie gewohnt haben, gehört zu Ost-Jerusalem.
Ja, genau. Das ist direkt außerhalb vom Damaskustor, da wo auch, also Katholiken werden das vielleicht kennen, das Paulushaus, oder viele Evangelikale kennen dieses Gartengrab von den Anglikanern. Also direkt neben dem Garden Tomb, wenn das jemandem was sagt. Es ist wirklich 200 Meter außerhalb vom Damaskustor.
Und das heißt, jedes Mal, wenn sie das Kloster verlassen, so mehr oder weniger, gibt es eine Grenzkontrolle?
Nee. Also das nicht. Ost-Jerusalem ist Israel hat ja letztlich Ost-Jerusalem besetzt, ich glaube seit 67.
Ja.
Und das ist einfach alles Israel. Die Leute, die in Ost, ist ganz, ich, ehrlich gesagt habe ich jetzt vergessen, wie das funktioniert. Das ist nämlich irgendwie komisch. Ein Palästinenser, der in Nazareth oder in Galiläa geboren wird, der kriegt einen israelischen Pass.
Ja.
Aber Ost-Jerusalem gilt nach Völkerrecht nicht als Israel.
Ja.
Aber auch nicht als Westbank, komischerweise. Und ja, dadurch haben die Palästinenser, die in Ost-Jerusalem geboren werden, keinen Pass. Die haben nur eine Jerusalem-ID. Und mit der können sie ja gar nicht mal durch die ganze Welt reisen. Das ist total kompliziert. Die haben dann, glaube ich, obendrein kriegen sie einen jordanischen Pass.
Aha.
Aber wenn sie das Land für eine gewisse Zeit verlassen, und zwar gar nicht lange, länger als 6 Wochen oder irgend sowas. Also das, jetzt, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich das, die Zahl vergessen habe, ja. Aber die, also ich bin mit einem Ehepaar befreundet, da war er Deutscher und sie Palästinenserin und die hatte eine Jerusalem-ID. Und die konnte nie lange ins Ausland, weil dann wird ihr die ID entzogen. Und dann, ach, und dann warum? Weil natürlich,
ja,
sie ist staatenlos. Und warum? Ja. Weil Israel die Häuser beschlagnahmt. Also das Jerusalem ist ein, Ost-Jerusalem ist ein großes Chaos. Da wird ganz viel gesettelt. Dann wird armen Leuten die Häuser abgekauft für viel Geld von Settlern, um das quasi zu erobern.
Ja.
Ja, aber man kann von West-Jerusalem nach Ost-Jerusalem laufen. Da ist gar keine Kontrolle.
Aha.
Ja.
Und da und das Kloster ist einfach schon viel länger als die, als ja, dieser konkrete Konflikt dort insofern.
Ja, ja, das genau, ist seit 1800, ja, also 1890 ist die Schule eingebaut, aber ich glaube, das vergessen man, das Kloster gekauft wurde 1870 ja, ja, oder 80, also gebaut. Ja, genau. Also das kommt noch aus der Zeit der Ottomanen.
Mhm.
Und ja, damals haben sie über die französischen Dominikaner mit einem Strohmann in der Türkei irgendwie dieses Grundstück gekauft.
Ja.
Und dann ganz genial gefunden, dass unter, dass auf dem Grundstück die Ruinen einer Basilika aus dem 5. Jahrhundert waren.
Nein.
Ja, die damals markiert haben den Ort der Steinigung des Stephanus.
Mhm.
Und eine Kaiserin Eudocea, die diese Basilika dann gebaut hat, hat sich da begraben lassen. Und unter, da drunter nochmal oder daneben sind noch ältere Reste von, und damit sind wir bei unserem Thema, aus der ja, Zeit von Nicäa.
Ach.
Nämlich
ja,
die sogenannten Melkiten, also die, die zum König gehalten haben, die das, die festgehalten haben an der Lehre, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Die war ja in der Minderzahl dann nach dem Konzil. Und die haben sich da zurückgezogen zu 10.000 und haben da ein Kloster gehabt. Und da sind diese sogenannten Melkiten entstanden. Und was das alles bedeutet, können wir jetzt gleich entfalten. Aber witzige, also echt ein bedeutender Ort.
Es ist, also wer kann, muss ins Heilige Land fahren. Ich bin ja einfach Protestant, also so ganz klassisch protestantisch aufgewachsen und man lernt, man bekommt in die Wiege gelegt das Wort, das Wort, das Wort, das Wort und gab so einen schönen Moment mit einem lieben Freund von mir, Julius Trugenberger, der jetzt an der Uni Köln gerade habilitiert und der hat mit dem, oder das waren so Freundschaften, da ist man im Studium im Jahr auf ganz viele Tagungen gefahren, weil man versucht hat, alles irgendwie mitzunehmen und noch Professoren kennenzulernen und andere Wissenschaftler kennenzulernen. Und da hat er mal so diesen fantastischen Satz, also jetzt ein, oder da hat er mal diesen fantastischen Satz gesagt, na, jetzt mal nicht zu dinglich werden. das ist so, ich glaube, das verstehen vielleicht manche Hörer gar nicht. Also der Protestant ist eigentlich immer darauf erpicht, nicht sozusagen Dinge, die nicht das Wort Gottes sind, in den Fokus zu rücken. Das heißt, keine Wallfahrtsorte, keine, also sozusagen, es geht nicht darum, ob wir Wallfahrtsorte haben. Ob die Liturgie am Sonntag jetzt ein bisschen verändert wird oder nicht, im Grunde irrelevant, solange das Wort verkündet wird.
Und wie wenn das Wort nicht Fleisch geworden wäre.
Und dann kommt man aber als Protestant in das Heilige Land und merkt dann irgendwann, ich habe meine israelischen Freunde besucht und war dann aber alleine immer im Land unterwegs, immer so für 3-4, die wohnten in der Nähe von Tel Aviv und dann bin ich erst in den Norden und dann in Richtung Jerusalem und dann in den Süden gefahren, immer so für 4-5 Tage. Und also es tut mir leid, aber man kann sich schwer dem entziehen, wenn man durch Nazareth läuft. Also man kann sich dem schwer entziehen, wenn man die Via Dolorosa entlang geht und so die Vermutung oder es vielleicht wirklich ganz genau belegt ist, dass er hier, ne, irgendwie verurteilt geschlagen, auf der, wo ich merkte, irgendwie bin ich jetzt so in so einem Zwiespalt, war der Punkt, wo ich in die Grabeskirche gekommen bin. Und es gibt, wenn man in die Grabeskirche hineingeht, einen hellen, langen, hohen Stein, von dem wir glauben oder von dem geglaubt wird, dass Jesus nach seinem Tod darauf lag und einbalsamiert wurde. Kann man das so sagen?
Ja, also
nein?
Der wird so verehrt.
Ja.
Aber ich glaube, sind sich alle bewusst, dass der Stein aus dem Mittelalter stammt.
Ja, okay, aber genau. So.
Aber das Grab, also haben Sie jetzt den Salbungsstein gerade gemeint,
ja,
gell?
Genau.
Am Eingang, ja genau. Aber also das Grab, das ist natürlich schon, beim Grab geht man schon davon aus, dass es 2000 Jahre alt ist. Aber bei diesem Salbungsstein, zumindest ist mir sehr bewusst, dass das mehr so eine symbolische Devotion ist.
Ja, ja.
Weil der Stein selbst aus dem Mittelalter kommt.
Das ist aber ein sehr schönes Wort, symbolische Devotion. Ja, also jetzt die Hörer merken, in welche Richtung das geht. Also,
aber darf ich kurz was sagen zu der symbolischen Devotion, was ich meine?
Bitte,
eine super schöne Geschichte.
Gerne länger, ja.
Also hat mir ein Freund erzählt, der war in Lourdes und hat mit einer Pilgergruppe einen Kreuzweg gebetet. Auch wieder so eine katholische Sache, die aus der Grabeskirche stammt. Gut.
Ja.
Aus Jerusalem stammt. Und also jetzt für die Nicht-Katholiken, beim Kreuzweg geht man so 14 Stationen ab und an jeder Station gedenkt man eines Momentes des Leidens Christi auf seinem Kreuzweg zum Golgotha. Ja? Und die Gruppe hat das gebetet und danach sieht er so ein kleines Mädchen, die zurückgeht zu einer bestimmten Stelle und einen Stein aufhebt, den küsst und in ihre Tasche steckt. Und dann sagt der Priester zu ihr, warum machst du das? Und dann sagt sie, ja, Jesus ist doch hier lang gelaufen.
Ach.
Ja.
Ja, hat sie ja irgendwie auch recht.
Also, ja, genau. Also, genau, im Geiste wird ja dieses Geheimnis dann gegenwärtig.
Ja, ja, und das ist eine wirklich spannende Sache. Am Grab war ich auch tief bewegt, also das kann ich nicht anders sagen. Dort zu stehen, wo der Leichnam hingelegt wurde und der Stein davor gerollt worden ist, also dem Zielpunkt des Kreuzesgeschehens und sozusagen dem Startpunkt des Ostergeschehens. Da musste dann auch der Protestant in mir feststellen, dass das jetzt nicht irrelevant ist, ob ich das in Großschirma lese oder dort stehe.
Oder ist es in Görlitz oder in Dresden? In Görlitz, ja. Oder? Wo es diesen nachgebaute heilige Grab gibt.
Ah, stimmt, das gibt, also in Dresden ist das nicht, das könnte in Görlitz
sein. Ah, dann ist es in Görlitz.
Ja. Also
noch beeindruckender finde ich persönlich immer unter dem Kreuz, an der Stelle der Kreuzigung zu sein. Also das ergreift mich immer total, zu denken, hier ist Gott für mich im Fleisch gestorben, hier ist hat er sein Blut vergossen.
Mhm.
Auf diesem Felsen, den ich jetzt anfassen kann, über diesen Felsen ist sein Blut geflossen. Das finde ich, ist eigentlich mein Lieblingsort im Heiligen Land.
Ja, was bei Pilgergruppen eine ganz klassische Station ist, ist Takba. Also sozusagen die Stelle der Brotvermehrung, beziehungsweise am See Genezareth eine Abendmahls- beziehungsweise eine Eucharistiefeier miteinander zu begehen. Also das sozusagen kenne ich, wenn Gemeinden fahren oder wenn Freunde oder Kollegen zurückkommen und man dann fragt, also welche Tour habt ihr gemacht, was habt ihr gemacht, da kommt relativ, oder wenn unsere Bischöfe das Heilige Land oder so besuchen, dann haben wir relativ oft immer, wenn dann Fotos davon veröffentlicht werden, wie sie gemeinsam das Abendmahl beispielsweise am See Genezareth feiern oder so. Also fraglos, das ist eine andere Art, Gott zu begegnen. Und das ist für den Protestanten dann auch nochmal eine Frage, was er eigentlich damit meint, dass das Wort allein gilt. Denn das muss man tatsächlich kritisch konstatieren. Wer mal in Wittenberg war, da ist also nun nicht wenig symbolische Devotion. Also und das, also diesen Zwiespalt, den gibt es sehr, sehr schnell. Ich weiß gar nicht, ob wir privat oder hier in diesem Podcast mal darüber geredet haben, in Bezug auf Papst Benedikt und Papst Franziskus. Und jetzt sozusagen, ich nehme das Beispiel mal der lutherischen Kirche. Also wir starten mit dem hehren Ziel, die Lehre wieder rein zu bekommen. Und ich sozusagen bin davon überzeugt, dass da substanzielle Fortschritte gemacht worden sind. Und gleichzeitig sozusagen heißt, also sozusagen gründen wir irgendwann oder entsteht irgendwann eine neue Kirche. Und diese Kirche heißt irgendwann im Volksmund lutherische Kirche. Und auf einmal ist sozusagen aus dem Versuch, die Lehre rein zu machen und das Evangelium nur das Evangelium zu verkünden, eine neue Kirche geworden, die sich abspaltet und die nach einem Menschen benannt ist oder sozusagen auch
Ja,
nach einem
statt nach
Menschen
Jesus.
benannt
Ja.
ist. Und
Und was ich,
ja, vielleicht
was,
wollen Sie
was
genau
ich,
das sagen, was ich jetzt auch sagen will, aber schießen Sie mal
nee, sagen
los.
Sie erst Ihren Satz zu Ende.
Dann auch noch über Jahrhunderte hinweg dieses landesherrliche Kirchenregiment hat. Also dass tatsächlich der Herrscher, also der weltliche Herrscher vor Ort, die Leitungsfigur der Kirche ist, also der Ortskirche ist.
Das
Das
ist ja
hat
eine
mich,
komplette Ironie der
genau,
Geschichte.
das hat mich immer unglaublich erstaunt, wie wir das hingekriegt haben. Also ich glaube, der Zwiespalt war uns immer bewusst, aber das ist hochspannend und jetzt sagen Sie erst mal, was Sie
Also
noch
ja,
sagen.
was mich immer so erstaunt ist, mit welcher Überzeugung sie jegliche Lehrautorität in der katholischen Kirche leugnen. Also ob wir uns jetzt auf einen heiligen Augustinus oder sonst welche Doktoren der Kirche, Lehrer der Kirche beziehen. Also das kommt eigentlich für den Protestanten nicht in Frage. Es gibt keine Tradition, es gibt nur die reine Schrift, aber gleichzeitig ist Luther die größte Autorität und den darf man nicht hinterfragen.
Ja, also das ist ein bisschen übertrieben, aber das ist auch natürlich richtig. Und das lässt sich ein Stück weit, also was ich wirklich riesengroßen Quatsch finde und was auch wirklich peinlich an manchen Stellen ist, ist dies, also so zu tun, als wäre wirklich alles, was bei Luther aus dem Mund gekommen ist, irgendwie Gold wert. Also ich habe. Auch da gibt es noch wirklich Gutes und auch Wichtiges, aber das beginnt ja schon damit, diese bändeweise Veröffentlichung von Luthers Tischreden. Also sozusagen, wir haben zusammen Abendbrot gegessen in Wittenberg und irgendjemand saß daneben und hat einfach mal so mitgetippt, was der Meister gesagt hat. Und daraus ist ja, ich meine, das ist natürlich auch die Stärke von Martin Luther, dieses Volksnahe. Also das ist ja Volksfrömmigkeit pur, was er hingekriegt hat. Auch mit den bösen Auswüchsen die man dann in Kaiserreich und Nazizeit hatte. Also dass da Anschlüsse gefunden werden konnten, das sagt ja auch etwas, aber nichtsdestotrotz ist das ja eine wahnsinnige Stärke. Und ich denke, die Erklärung dessen, also die Beobachtung ist natürlich richtig, dass sie sagen, das ist schon eine eigenartige Autorität, die sozusagen dieser einzelne Theologe einnimmt in einer Kirche, die sagt, wir wollen eigentlich Autoritäten abschaffen. Was aber dort, also ich glaube, was wir, wie wir das erklären können, ist, dass mit Martin Luther eben begonnen hat, der Prozess einer sozusagen Konzentration auf die Heilige Schrift und auf das Wort Gottes. Und dadurch, dass Luther versucht hat, das zu beginnen und mit Luther dann eine Tradition entsteht, die ja dann in den Bekenntnisschriften ihren Höhepunkt findet, dadurch kommt das, dass evangelische Theologen schnell in diese Formulierung hineinkommen, ja, aber Luther sagt ja XYZ, aber wenn Luther dann sagt A, B, C, dann scheint das so zu sein, als wäre Luther die höchste Lehrautorität. Ich glaube aber, es ist sozusagen auf diesem historischen Hintergrund logisch, dass man immer bei Luther dann anfängt, um dann zu erklären, was wir meinen mit sozusagen dem Evangelium und dem, was wir sozusagen von der Tradition abgrenzen wollen. Aber also fraglos, die Beobachtung, die Sie machen, die ist zweifelsohne erstmal richtig.
Aber wenn Luther, wenn Sie jetzt gerade sagen, dass das Prinzip, wie man mit der Schrift umgeht, wenn das von Luther so einzigartig, also wie soll ich es formulieren?
Halten Sie sich nicht zurück, Frau Hörmann.
Nein, ich versuche nur die richtige Formulierung zu finden. wenn Luther genau das richtige Prinzip gefunden hat, wie man mit der Schrift umgeht, dann kann das ja eigentlich nur das wahre Prinzip sein, wenn das in der Geschichte einen Präzedenzfall hat. Also wenn Luther sagen würde, ich kehre zurück zum ersten oder zweiten Jahrhundert, als man noch richtig mit der Schrift umgegangen ist. Ja. Also müsste es ja, es kann ja nicht sein, dass wir bis zum 16. Jahrhundert warten müssen, bis jemand versteht, wie man mit der Schrift umgehen muss.
Ja, ich glaube, so sagt das Luther nicht. Und ich würde sagen, der Großteil von der lutherischen Tradition würde das auch so nicht sagen. Es gibt ja in den Vorreden von unseren Bekenntnissen und in vielen, vielen Stellungnahmen durch die Jahrhunderte hinweg die eindeutige Anerkennung der Verdienste der frühen und mittelalterlichen Kirche. Das heißt, für uns sind die ökumenischen Konzilien selbstverständlich verbindlich. Für uns also ist eindeutig, dass von Nicea, vom ersten Konzil von Nicea bis zum zweiten Konzil von Nicea, also sozusagen 325 bis, was ist das dann, 785 oder so, oder 87, also sozusagen beispielsweise diese ökumenischen Konzilien sind die Grundlage unserer Theologie und unserer kirchlichen Lehre. Und dann, was ja katholische, also die großen Figuren der katholischen Kirche, sind ja auch fast immer ähnliche Figuren gewesen. Also auch welche, die gesagt haben, es laufen Dinge falsch, wir müssen uns neu versuchen zu konzentrieren. Also Franziskus. Also, und da ist er jetzt die sozusagen, also da hat das so eine materielle Dimension, aber wenn Sie den Gründer des Dominikanerordens nehmen, wenn Sie in derselben Zeit wie Martin Luther Ignatius von Loyola nehmen, Teresa von Avila, also alle diese in ihrer ganz eigenen Art sind ja welche, die sagen, wir glauben, wir müssen um unserer Kirche willen und um Christi willen etwas sagen und bei etwas bleiben, wo wir das Gefühl haben, Teile unserer Kirche haben sich davon gerade verabschiedet. Ja. Und letzten Endes beginnt es ähnlich in Wittenberg. Und dann gibt es politische Umstände, das Temperament von Martin Luther und verschiedene andere Dinge, die dann ja, könnte man auch sagen, schieflaufen und die dazu führen, dass eine Kirchenspaltung entsteht. Mhm. Und das sozusagen ist das Schlimme, was passiert ist. Im Grunde ist es aber für uns nicht sozusagen das Verwerfen von 1500 Jahren, die davor passiert sind, sondern so verstehe ich das immer. Sozusagen da, wo Ignatius von Loyola die Grundentscheidung trifft und sagt, dann packen wir noch sozusagen den Papstgehorsam mit auf die Gelübde drauf, um sozusagen extra jetzt sozusagen in die Erneuerung dieses ja vielleicht morschen Gebildes zu gehen. In dem Moment sagt Luther, ja Moment, vielleicht müssen wir genau in die andere Richtung gehen. Aber es sind zwei Figuren, die in derselben Zeit an verschiedenen Orten zunächst etwas versuchen, für ihre Kirche zu tun. Und 1530, wenn Melanchthon seine Confessio für den Augsburger Reichstag schreibt, schreibt er ja zunächst nur Artikel, die deutlich machen sollen, wir sind verbunden mit Rom und wir sozusagen, das bekennen wir selbstverständlich und ganz klar gemeinsam, und erst dann nennt er Punkte, die er strittig findet. Ich erlebe es bis heute sozusagen in der Trauer darüber, dass wir nicht mehr eins sind, aber sozusagen als ein Ereignis, was der Versuch einer Erneuerung der Kirche um der Kirche willen war, und vor allem nicht eine Geringschätzung theologischer Arbeit und sozusagen kirchlicher Frömmigkeit und kirchlicher Lehre der Jahrhunderte davor.
Ja. Ja, interessant. Also, das Wichtige ist ja, dass Sie gerade gesagt haben, dass zum Beispiel die Konzilien absolute Lehrautorität haben. Wobei ich dann jetzt schon wieder eine Rückfrage hätte, aber dann kommen wir nie zu unserem Thema.
Und wir kommen jetzt zum Thema. Und zwar, wir kommen zum Thema und bleiben aber bei dem, was wir gerade erzählt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt und Sie hören, also jetzt mal ganz salopp gesagt, wir meinen eigentlich dasselbe, aber sagen manchmal was anderes. Wie kommt das eigentlich? Wie kommt das eigentlich zustande? Da sind zwei Menschen, die sind etwas unterschiedlich alt, haben verschiedene Geschlechter, haben aber beide Theologie studiert, tun verschiedene Dienste für die Kirche oder für die Gemeinde, in der sie sind. Sie reden aber permanent von unserem christlichen Gott, von seinem Sohn Jesus Christus, von dem Heiligen Geist und von Gottesdienst, Gebet, Fasten, von Karfreitag, von Ostersonntag, von der Christnacht und so weiter. Aber irgendwie kann man nach 3-4 Minuten Unterschiede feststellen. Wie kommt das denn? Und das liegt in der Sache selbst. Wir haben in der letzten Folge davon erzählt, da war unser Startpunkt die neue Kirchenjahreszeit, bei uns eine Kirchenjahreszeit, bei Frau Heeremann ist das ein Stück weit anders gelagert, aber uns verbindet da trotzdem eine gemeinsame Geschichte. Die Trinitatiszeit, eine Zeit, die sich damit auseinandersetzt und in das Geheimnis hineingehen möchte, dass wir einen Gott haben, der einer ist in drei verschiedenen Weisen. Und dieser Gott hat ein, und Sie müssen sofort unterbrechen, wenn Sie eine andere Meinung haben. dieser Gott hat Menschen berufen, von ihm zu erzählen, und dann auch Menschen berufen, das, was diese Menschen erzählt haben, das, was dieser Christus getan hat, aufzuschreiben. Und schon da beginnt eine Vielgestaltigkeit. Wir haben nämlich nicht ein Buch, was von Jesus erzählt, sondern kanonisch 4, nicht kanonisch noch viel mehr. Also es gibt schon 4 verschiedene Bücher, die von Jesus allein nur erzählen. die davon erzählen wollen, wie er geboren und wie er gestorben ist. Allein davon gibt es 4. Und dann gibt es 12 Apostel, die mit ihm unterwegs waren und seine Botschaft in die Welt tragen. Und das offensichtlich auf eine verschiedenartige, vielgestaltige Art und Weise. Und dann kommt der Apostel Paulus, der Jesus nicht mehr im Fleisch kennengelernt hat. Und irgendwann beginnt mit den ersten Gemeinden die Kirche zu entstehen. Und auf einmal merken Menschen in Rom und Menschen in Ephesus und Menschen in Antiochia und in Alexandria, dass sie das Gleiche meinen. Wir glauben ja alle an diesen Jesus. Dass sie aber anders geprägt sind, dass sie verschiedene Sprachen sprechen, dass sie verschiedene Art und Weisen der Weltwahrnehmung haben, in die sie natürlich diesen Jesus dann hineinbringen. Und irgendwann nach ganz kurzer Zeit merken sie, ach, wir reden ja anders. Der Ursprung dessen, dass Menschen dann sagen, wir müssen beginnen, uns über diesen Jesus nicht nur zu erzählen, sondern tatsächlich Gedanken zu machen. Das sind die Zeugnisse von Jesus selber. Die Zeugnisse, die davon reden, dass er jemand anderes ist als Johannes, jemand anderes ist als Jesaja oder Moses, sondern dass bei Jesus etwas anders ist. Dass er etwas von Gott auf diese Welt bringt, wie es niemand vor ihm und auch niemand nach ihm getan hat. Und beispielhaft dafür ist die Lesung, die wir am 5. Sonntag nach Trinitatis haben. Das Evangelium in Matthäus im 9. Kapitel erzählt eine Reihe von Heilungsgeschichten. Zuerst die Heilung eines Gelähmten, die dann damit endet, oder die damit wie immer fast beginnt, sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Die Außenstehenden sagen, wie kann einer Sünden vergeben? Und er sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, heb dein Bett und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Also Jesus sagt, ich vergebe das, was nur Gott vergeben kann. Die Menschen sagen, das kann doch aber nur Gott vergeben. Und Jesus sagt, dann zeige ich euch, dass ich es kann. Und tut noch ein Wunder dazu, nämlich, dass der Gelähmte gehen kann. Und damit wird von Jesus nicht selber gesagt, dass er Gott ist, aber er zeigt, dass er das tun kann, was nur Gott tun kann. Und diese Lesung geht dann weiter, dass er den Matthäus als seinen Jünger beruft, dass er mit den Zöllnern, also den Verachteten und Gehassten, zusammen isst und das Mahl hält. Und als das Mahl fertig ist, da scheint es immer so gewesen zu sein, oder vielleicht können Sie dazu etwas sagen, dass danach wie eine Art, also dass dann vielleicht so wie die Tür wieder geöffnet wurde und andere Gäste, wie vielleicht noch zu einem Umtrunk oder wie auch immer, oder einfach nur zum Sprechen dazugekommen sind, dann kommen die Jünger des Johannes, die natürlich auch verstehen wollen, die erst Johannes nachgefolgt sind, und dann sagt ihnen Johannes, schaut dort Jesus, das Lamm, das der Welt Sünden trägt, und verstehen wollen, wer Jesus ist, und sagen, und das ist das Entscheidende, Jesus, warum fasten wir, warum fasten die Pharisäer, aber warum fasten deine Jünger nicht? Also warum fasten deine 12 Freunde nicht? Wenn doch alle, die an Gott glauben, alle, die versuchen, fromm und aufrichtig zu leben, warum fasten die, aber du, der du Sünden vergibst und Lahme gehen lässt, du erlaubst deinen Jüngern, dass sie das Fasten brechen? Und da sagt Jesus zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Die Lesung für den 5. Sonntag nach Trinitatis bei uns in der lutherischen Kirche, die eine der Situationen beschreibt, die zeigt, dass Jesus kein Mensch ist, beziehungsweise ein Mensch ist, aber auch mehr als das. Frau Heeremann.
Was ist Ihre Frage?
meine Frage ist, was ist denn, also jetzt mal salopp gesagt, was ist denn daran so schwer, dass wir ein paar oder wenige 100 Jahre später größte innerkirchliche Auseinandersetzungen darüber haben, was das jetzt heißt, dass der Bräutigam da ist, dass also die Zeit gekommen ist, dass also Jesus Gott ist. Was ist denn sozusagen an dem, was Matthäus da schreibt, so schwer zu verstehen? Ist das nicht eindeutig, was da drin steht?
Ja, also ich glaube, Sie und ich würden beide sagen, ja, wer das Alte Testament kennt, weiß genau, was Jesus hier für sich in Anspruch nimmt. Denn im Alten Testament ist es ja so, dass der Bund zwischen Gott und den Menschen in dem Bild einer Hochzeit, eines bräutlichen Verhältnisses zwischen Gott und Israel dargestellt wird. Am Berg Sinai, ich glaube, das hatten wir schon mal in einer früheren Sendung, bietet Gott Israel diesen Bund an und Israel geht den Bund ein und dann anfangend mit dem Propheten Hosea, fortgesetzt von Jesaja, Jeremia und Ezechiel, wird der Bund Gottes mit Israel als Hochzeitsbund verstanden. Der kriegt einen gewaltigen Riss. Entschuldigung. Dieser Bund bekommt einen gewaltigen Riss durch die Untreue Israels, die letztlich zum babylonischen Exil führt. Und im Exil fragt sich Israel, hat sich Gott von mir scheiden lassen? Bin ich eine Scheidungswitwe? Was ist mit meinem Bund? Und Gott sagt durch den Propheten Jesaja, nein, ich habe mich nicht von dir scheiden lassen. Zeig mir deine Scheidungsurkunde. Wir sind nur für eine Weile von Tisch und Bett getrennt, würde man heutzutage sagen. Das sind jetzt Metaphern, die wiederum aus Hosea stammen, Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Warum sind wir von Tisch und Bett getrennt? Weil das, was die Vereinigung zwischen Gott und Israel ausmacht, oder der Ort, wo sie geschieht, ist der Tempel. Und der Tempel ist zerstört. Der Mediator, der Bräutigam in dieser Hochzeit ist im altorientalischen Verständnis, auch noch im alttestamentlichen Verständnis der König. Der König als Stellvertreter Gottes setzt Gott gegenwärtig, ist seine sichtbare Gegenwart. Und dadurch, dass es keinen Tempel und keinen König mehr gibt, ist es eben wie eine Ehe, die zwar noch besteht, aber eben nicht mehr vollzogen wird. Und jetzt über die verbleibenden Jahrhunderte kommen diese Prophetien, dass Gott Israel wieder als seine Braut nehmen wird, dass dieser Bund in einer neuen Hochzeit vollkommen geheilt werden wird. Gott sagt zum Beispiel an den Propheten Hosea Kapitel 2, dann sagst du mir zu mir nicht mehr mein Baal. Baal ist der Gott der Kanaaniter, bedeutet aber auch Herr, das ist ein Wortspiel, aber er sagt, dann wirst du eben nicht mehr zu mir sagen, mein Baal, sondern dann traue ich dich mir an um den Brautpreis von meiner Liebe und Gerechtigkeit, von Gerechtigkeit und Recht, und dann wird unsere Liebe unzerstörbar sein. Oder das Gleiche im Propheten Jesaja Kapitel 54 kann man nachlesen, oder 62, wunderschöne Prophezeiungen über die Zukunft, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und das sind jetzt diese Erwartungen, dass wenn der Messias kommt, der gesalbte Davidsohn, der neue König, dann wird der Bund zwischen Gott und Israel wieder geschlossen und wird absolut perfekt sein. So, und Jesus, der ja schon vorgestellt wird von Matthäus als Sohn Davids, ist damit aus königlichem Geschlecht, nimmt immer wieder dieses Bild der Hochzeit, um zu sagen, hier bin ich, ich bin der Bräutigam. Aber was für die Juden seiner Zeit natürlich so ein Schock war, ist, dass der gleiche Gott, der zu Mose auf dem Berg Sinai in Naturphänomenen gesprochen, also wenn er sprach, dann glich das einem Donner und Blitz und gleichzeitig einem Erdbeben und einem Vulkanausbruch. Also die Stimme Gottes ist eigentlich so, dass man sie nicht hören kann, ohne dass die ganze Erde bebt. Jetzt steht da plötzlich dieser Mann aus Nazareth und sagt, ich bin der Bräutigam, und nimmt für sich in Anspruch, der gleiche zu sein, der zu Moses am brennenden Dornbusch gesprochen hat, der durch die Propheten gesprochen hat und der jetzt ein Zimmermann aus Nazareth ist und ein Nachkomme Davids, aber in sehr unauffälligen Gewändern. Und ja, das ist natürlich erstmal ein Schock.
Das ist eigentlich unvorstellbar. Ist eine Sache, die alle Evangelien durchzieht, die dann auch ein exegetisches und systematisches sozusagen Thema geworden ist. Die Frage danach, wie bewusst den Menschen um Jesus herum war, wer er ist, und auch wie bewusst Jesus selber war, wer er ist. Beides wird immer wieder diskutiert. Es gibt letzten Endes dann den entscheidenden Punkt der Klarheit, der so, und da, Julius Drogenberger nochmal, liebe Grüße, so schön, da würde der Protestant sagen, in dem so undinglichen Moment, der nur möglich ist, in Anführungsstrichen, der Moment, in dem Jesus stirbt und die Art und Weise, wie er stirbt, das ist der Moment der großen Klarheit. Und zwar nicht ein Moment davor, sondern dieser Moment, in dem Jesus am Kreuz stirbt und die Art und Weise, wie er das tut. Das ist der Moment, wo der Hauptmann sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen, aber in dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Also in dem Moment, wo sozusagen Gott sich ein Stück weit auch schon wieder entzogen hat, ist klar geworden, wer das war. Und dieses Motiv zieht sich durch. Beispielsweise bei den Emmaus-Jüngern ist es ähnlich. In dem Moment, wo sie Jesus erkennen, wie er das Brot bricht, ist er verschwunden. Und das ist eine, denke ich, spezifisch christliche, oder sozusagen, ich glaube, das ist etwas, was unseren Glauben so ausmacht, dass wir es selten wirklich zu einem Ding machen können, sondern dass Gott, der sich in Christus offenbart, eben für uns ungreifbar, nicht domestizierbar ist, sondern er bleibt auch in seiner Offenbarung, wo er sich voll und ganz offenbart, souverän und lässt sich von uns nicht vereinnahmen. Aber sozusagen dort endet das, was mit diesen Sätzen "Ich bin dieser Bräutigam" begonnen hat. Würden Sie soweit noch zustimmen?
Nicht ganz.
Nicht ganz. Los, also, legen Sie los.
Ja, das stimmt natürlich alles, was Sie sagen, aber ich glaube, dass wir im Evangelium hinreichend Hinweise haben, dass die Menschen schon zu seiner Zeit zumindest geahnt haben, wer er ist.
Ja.
Und gerade da hat sich in der Exegese in den letzten 20 Jahren viel getan. So diese ganzen Fragen, wusste Jesus überhaupt, ob er selber Gott ist? Das ist ja so typische Psychologisierung aus dem 20. Jahrhundert oder 19. 20. Jahrhundert, dass man irgendwie denkt, man könnte mit den Mitteln der Psychologie erahnen, was Jesus wusste. Da stößt natürlich auch die Psychologie an ihre Grenzen, weil keiner von uns war je Gott und Mensch, in einer Person zwei Naturen. Was in den Evangelien, denke ich doch, das sind die Argumente dieser neueren Trends in den letzten 20 Jahren, Larry Hurtado ist da ein Name oder Simon Gathercole ist ein anderer bekannter Name. Die Evangelien stellen es ganz eindeutig so dar, dass Jesus genau wusste, wer er war, denn sonst hätte er nicht zugelassen, als Beispiel, dass Menschen sich vor ihm in Proskynese niederwerfen. Er selber sagt ja noch dem Satan bei der Versuchung, Satan sagt ihm, hier, brauchst dich nur einmal vor die niederknien und ich gebe dir all diese Reiche der Erde. Und Jesus sagt, allein vor Gott darfst du dich niederwerfen. Während wenn die Menschen zu ihm kommen und sich anbetend vor ihm niederwerfen, lässt er das zu.
Ja.
Und dann haben wir Petrus, der sagt, du bist der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes im Matthäusevangelium. Also da kann man natürlich jetzt sagen, das sind alles Retroprojektionen 40 Jahre später, aber da sind wir bei einem anderen Thema. Inwiefern sind die Evangelien verlässlich? Wenn wir den Evangelien vertrauen und die sind unser einziges Zeugnis, wer Jesus ist, dann hat er ganz genau gewusst, wer er ist und hat das verkündet und wie Sie vorhin gesagt haben, dadurch bewiesen, dass er Kranke auferweckt hat, Dämonen exorziert hat und Sünden vergeben hat.
Ja, ich glaube, nur um da nicht missverstanden zu werden, dem würde ich absolut zustimmen. Ich glaube, die theologische und die exegetische Frage war tatsächlich auch eher immer, ob es ein wachsendes Messias-Bewusstsein bei ihm gab oder nicht. Also ob das sozusagen, ab dem Moment seines bewussten Lebens vollständig klar war oder ob das sozusagen, ob das, also jetzt mal ganz salopp gesagt, ob das, ich sag sehr oft salopp heute, einfach gesprochen, ob er das selber über die Jahre hinweg realisiert, aber das sind jetzt, also so
auch total. Ja, das ist ja reine Spekulation, gell?
Weil, genau. Ja. genau. Aus diesen Begebenheiten, die deutlich machen, Jesus ist Gott, entsteht eine große Diskussion, die manchmal sehr brüderlich und manchmal ganz schön aggressiv geführt wird, weil es eigentlich kein, also weder in der jüdischen Tradition noch in der antiken Welt ein bereits existierendes Konzept davon gab, was in Jesus Christus passiert ist. Also was man von Jesus irgendwie sagen muss. Also egal, ob das jetzt eine theologische Überzeugung ist oder nicht, wenn man jetzt nur diesen Matthäus, also das, was wir gerade gehört haben, was ich gerade in ganz kleinen Teilen vorgelesen habe, wenn man das hört, dann kann man nicht umhin zu sagen, Jesus muss Gott gewesen sein. Und gleichzeitig wird erzählt, er hat mit Menschen gegessen, er ist gelaufen, er hat gelitten, also sozusagen, er hatte Hunger, Durst und so weiter. Er ist auch mal wütend geworden, er bedauert Menschen. Kurzum, er war in jedem Fall auch, so wie wir das jetzt sagen können, vollständig Mensch. Also er war nicht so wie ein Geist oder wie eine Puppe oder eine Erscheinung, sondern er war so Mensch wie alle anderen auch. Und das ist etwas, was es noch nie gab, was wir bisher auch nicht wieder erlebt haben. Also es gibt auch niemanden, von dem das seitdem gesagt wird, so, also bestimmt, aber jetzt nicht in dieser Form und nicht in dieser Auswirkung, wie das Jesus hatte. Und jetzt fragen sich die Leute, ja, wie kann man das denn sagen? Also wie um alles in der Welt, wenn die anderen Juden fragen, an was glaubt ihr denn da jetzt eigentlich? Wenn die Römer in dieser griechisch geprägten Umwelt, wenn die Germanen, wenn die Perser und, wenn die fragen, so, hä, also ist das jetzt sozusagen wie einer der Götter aus so einem Götterhimmel, der jetzt irgendwie eine Menschgestalt angenommen hat, aber nur so getan hat? Oder was meint ihr denn damit? Und damit beginnen die Christen so klug wie möglich, weil man wollte ja nicht als dumm und hinterwäldlerisch dastehen oder die jüdisch geprägt waren, als Menschen, die einfach ihre eigene Religion nicht verstehen, zu erklären, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und das dauert ganz schön lange, bis man da zu ersten Ergebnissen kommt. Und eines dieser Ergebnisse ist, das hat mit christologischen Fragen, ach so genau, in der Theologie heißt das dann Christologie, also das Lehren und Reden von Christus. In der Christologie sozusagen hat dieses erste, oder das Konzil, was wir in der letzten Folge besprochen haben, das war eher trinitätstheologisch geprägt, aber dann beginnen die christologischen Fragestellungen, mit dem, was die Evangelien erzählen, versuchen umzugehen und dann irgendwann in ökumenischen Konzilien, also sozusagen die Kirche umspannenden Beschlüssen und alle mit aufnehmenden Beschlüssen versuchen, Klarheit zu bringen.
Ja, also ich habe immer Sorge, dass die Zuhörer verwirrt werden könnten. Vielleicht darf ich noch eine Sache sagen, die sie sicher so gemeint haben, aber das war es ist ja nicht so, dass die erste Jüngergemeinde nicht wusste, dass er Gott war. Ich glaube, und das geht ja auch aus Paulus und den Evangelien klar heraus, wenn ein Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, oder Paulus, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Damit nimmt Paulus für Jesus in Anspruch, dass er Gott ist. Und also die ganzen ersten 3 Jahrhunderte hat man natürlich geglaubt, dass dieser Zimmermann aus Nazareth auch der lebendige Gott ist, der Gott Israels.
Es war nur die Frage, wie das gemeint war.
Genau, also die Frage, wie das zu verstehen ist, kommt in dem Moment, wo das jemand leugnet. Und das ist dann der berühmte Arius, der dann sagt, nein, es gab einen Moment, da Jesus nicht war. Also klar, Jesus von Nazareth, damit beziehen wir uns auf die menschliche Person. Die ist tatsächlich erst im Leib Mariens irgendwann empfangen worden. Aber die Person, Jesus Christus, ist von aller Ewigkeit her. Und die Notwendigkeit, das jetzt so genau philosophisch zu formulieren, kam dann, als das bestritten wurde. Und das Gute daran ist, dass wir, also neulich habe ich einen Vortrag gehört, der das sehr schön gesagt hat, die dogmatische Formulierung ist eigentlich nur eine Präzisierung dessen, was in biblischer Sprache offen ist für Ambiguität.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wir erst im 4. Jahrhundert kapiert hätten, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Das haben die Menschen immer geglaubt, aber sie konnten, sie haben es nicht so präzise, nicht uneindeutig formulieren können.
Ja, ja.
Also eindeutig, weil eben die Bibel sehr stark mit Bildsprache arbeitet und die ist halt nicht so präzise wie eine philosophische Sprache.
Ja, was also in dieser Zeit entsteht, ist beispielsweise das, was Arius sagt, Gott selber willen, dass er sagt, wahrscheinlich sozusagen ist Gott, also sozusagen gibt es nur Gott, und sozusagen diese Verbindung von Gott und Jesus in diesem Sinne nicht. Jesus war ein Mensch und Gott hat sozusagen an ihm und mit ihm etwas getan. Und daraus entsteht dann ein großer Streit, weil gesagt wird, damit, wie wir es ja in der letzten Folge schon angedeutet haben, damit verliert Jesus die Bedeutung, die er hat. Dann könnte Jesus von sich selber nicht sagen, ich bin der Bräutigam. Ich bin der, von dem Hosea, von dem die großen und kleinen Propheten reden. Ich bin das. Dann wäre er jemand wie Johannes oder jemand wie die Jünger. Und deswegen sucht diese Kirche nach Wegen, wie das gesagt werden kann. Und beispielsweise findet sie dann im Konzil von Chalcedon. Okay, es gibt Leute, die sagen Chalcedon, 451, die dann festlegen, wir haben in Jesus zwei Naturen, also die göttliche Natur und die menschliche Natur, und zwar ganz. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Und nur so können wir sicherstellen, dass wenn wir von Jesus reden, dass wir von dem Bräutigam reden, von dem Retter der Welt, von dem, was die Prophetie den Messias genannt hat, auch wenn er jetzt anders gekommen ist, als die Juden der damaligen Zeit es geglaubt haben. Das war ganz wichtig, dass in Jesus unvermischt und ungetrennt beide Naturen miteinander sind, damit eindeutig ist, ja, ihr habt den Menschen Jesus von Nazareth gesehen, er war das ganz, aber in diesem Menschen war ganz Gott. Und ein Konzil
Und nur weil er ganz Gott war, kann uns die Menschheit Jesu erlösen. Die ist ja das Instrument unserer Erlösung.
Ja. Und das ist etwas, was dann ein Konzil tatsächlich festlegt. Also es gibt immer so manchmal von evangelikaler oder so schwärmerischer Seite so die Kritik, diese ganze Dogmengeschichte, diese ganze Theologie, das sind doch einfach nur Menschen, die sich zusammenfinden und dann irgendwann per Mehrheitsbeschluss einfach festlegen. Was hat das denn mit dem lebendigen Gott zu tun, wenn irgendwann auch um kirchliche Gegner aus dem Weg zu räumen oder wie auch immer, einfach dann ein Konzil beschließt, in dem die Hand gehoben wird oder in dem ein Zettel in eine Urne gelegt wird, dass Gott jetzt oder dass das bei Jesus eben so ist. Das ist immer eine große und finde ich auch sehr tiefgreifende Kritik an den Konzilien, aber so hat die Kirche ihren Weg gefunden, die Wahrheit des Evangeliums zu präzisieren und tatsächlich auch, etwas einfach gesprochen, ein für allemal festzulegen. Also es ist nicht mehr Gegenstand der Diskussion, ob in Jesus Christus zwei Naturen miteinander verbunden sind und nicht nur eine Natur, irgendeine Art von, nur als Erklärung, die Zwei-Naturen-Lehre ist gegen den sogenannten Monophysitismus gerichtet, der eben sagt, dort ist nur eine Natur, nämlich höchstwahrscheinlich die göttliche, die wie so eine Art Verkleidung angezogen hat und dann sozusagen einfach wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Und das Konzil sagt, nein, beide Naturen sind da drin, so wie sie es eben gesagt hat, weil dieses Werkzeug, dieser Mensch Jesus der Weg ist, durch den wir gerettet sind. Weil das der Weg ist, den Gott beschlossen hat zu gehen. Was sagen
und,
Sie
und zu vielleicht, dir? Vielleicht ist wichtig zu sagen, also weil ich manchmal erlebe, dass Menschen, ich habe es einmal bei einem Priester erlebt, der sagt, Trient hat das und das festgelegt, dahinter können wir nicht zurück. Das ist die Gefahr, das klingt so positivistisch. Es ist ja nicht so, jetzt haben wir ein Gesetz erlassen und jetzt können wir es nicht mehr ändern, wie bei den persischen Königen, sondern also ganz anders zu unserer modernen Diskurstheorie, sagt man im Konsens, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die sich da getroffen haben, nicht? Die stehen alle in der apostolischen Sukzession, können alle ihr Bischofsamt auf einen der 12 Apostel zurückführen, stehen alle in der Überzeugung, dass Jesus gesagt hat, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Der Heilige Geist aber wird euch in die ganze Wahrheit einführen und euch lehren, alles zu verstehen, was ich gesagt habe. Also das Vertrauen auf den Beistand des Heiligen Geistes, auf die Gegenwart des Auferstandenen, da, wo alle seine Jünger zusammen sind, in diesem Konsens zeigt sich die Wahrheit, wird die Wahrheit manifest. Und, wie wir schon vorher gesagt haben, die legen jetzt nicht irgendwas fest, sondern sie stellen fest, das ist es, was wir immer geglaubt haben. Gegen die, die das jetzt leugnen, die Monophysiten in dem Fall. Wir haben immer geglaubt, auch wenn wir es nicht so eindeutig formuliert haben, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Das ist unser gemeinsamer Glaube. Und weil sich die Wahrheit in dieser Einheit manifestiert hat, dürfen wir jetzt 1600 Jahre später darauf vertrauen, das ist es, was wir von Gott über Jesus Christus als geoffenbart glauben dürfen. Und auf diese Wahrheit, auf den Felsen dieser Wahrheit, können wir das Haus unseres Lebens, und zwar des ewigen Lebens, bauen. Nicht? Ja. Und das ist ja unheimlich wichtig, weil was bringt es uns, wenn Jesus vor 2000 Jahren erschienen ist und lauter Sachen gesagt hat, die aber heute nicht mehr für uns 100% verlässlich zugänglich sind. Und das ist eigentlich das Geschenk dieser Konzilien, dass wir den Konzilien das Zeugnis verdanken dessen, was die ganze Urkirche von Jesus geglaubt hat und dann nochmal formuliert in einer Präzision, die notwendig war, um eben Missverständnisse abzuwehren.
Danke. Ja, ich glaube, das ist eine gute Erklärung dessen, dass wir dort nicht irgendwelche historischen Ereignisse haben, wo vielleicht auch zufällig dann Entscheidungen getroffen worden sind, sondern das ist ein Stück weit Geschichte Gottes mit, nee, das ist nicht ein Stück weit, das ist Geschichte Gottes mit den Menschen, was in einem Konzil passiert.
Und es ist auch ernst nehmen, was Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis zum Ende dieser Welt, nicht? Er verlässt seine Kirche nicht, er führt seine Kirche durch die Jahrhunderte.
Ja, und es ist die auch die Anerkennung unserer Menschlichkeit, also die, was ich immer ich finde immer wirklich amüsant, wie der Moment kommt, dass die Jünger realisieren, Judas hat sich umgebracht. Wir sind nur noch 11, aber Jesus wollte 12. Und die 12 ist auch Ausdruck der Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie erinnert an die 12 Stämme Israels. Sie erinnert daran, dass wir das, dass auch wir, diese Christen, das Volk Gottes sind. Und deswegen sollten wir wieder 12 sein. Und dann, und dann kommt eben keine Feuersäule oder dann kommt nicht, also irgendetwas, was vielleicht man als Bibelleser sozusagen sich erhofft. Sondern diese 11 Jünger setzen sich zusammen und halten eine Wahl, beziehungsweise
ziehen ein Los.
Genau, ziehen, also sozusagen wie beim Fußball, wo wir nochmal gucken, wer spielt auf welcher Seite, da wird eine Münze geworfen oder es wird eben ein Los gezogen. Also es ist dann das Anerkennen dessen, dass wir nun mal eben Menschen sind und als Menschen mit Gott gehen müssen. Und wir können nur unsere Wege auf die Art und Weise gehen, wie wir eben nun mal sind. Und wir können jetzt die Feuersäule nicht vom Himmel holen, sondern wir können jetzt nur entweder wählen oder das loswerfen oder eine Münze werfen. Und das machen die Jünger dann. Und genauso gibt es dann Synoden, gibt es dann Konzilien, gibt es dann Versammlungen, wo irgendwann, ja, abgestimmt wird. Also wo ganz menschlich, ganz...
Wobei... Ja. Das habe ich auch erst neulich gelesen. Ich beschäftige mich gerade mit dem Buch Esther und da werden ja auch Lose geworfen.
Ja.
Und da hat ein Dominikaner gleichzeitig über dieses Loswerfen gearbeitet und hat mir dann gezeigt, dass es später eine Synode gab, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob man noch Lose werfen darf.
Oh,
weil das hat ja ein bisschen was Abergläubisches.
Ja.
Gell? Ja, und stellen Sie sich vor, später hat eine Synode beschlossen, nein, das geht jetzt nicht mehr. Im Alten Bund hat Gott das noch zugelassen und auch
Nein.
noch am Pfingst. Ja, und auch noch in dieser Situation in der Apostelgeschichte. Aber Gott hat uns die vom Heiligen Geist erleuchtete Vernunft gegeben. Jetzt war Pfingsten, jetzt haben wir den Heiligen Geist, jetzt können wir die Vernunft, wie von Gott gewollt, vom Geist erleuchtet gebrauchen und Lose werfen ist jetzt unter der Würde des Mensch, der menschlichen Vernunft. Das ist nicht interessant?
Das heißt dann, also sozusagen, dann gewinnt die Abstimmung.
Ja, also der Gebrauch der Vernunft, ja, ja. der dann gemeinsam zur Erkenntnis und Formulierung
also das,
der Wahrheit
genau,
kommt.
Genau, das Bedenken, also das Vorbringen von Argumenten, das Bedenken der Argumente und dann das gemeinschaftliche Treffen der Entscheidung, das Gewinnen.
Und immer im Vertrauen darauf, dass diese Intellekt jetzt vom Heiligen Geist erleuchtet und geführt ist. Deswegen sitzt man ja auch nicht mit irgendwem zusammen, sondern mit solchen, die am Anfang das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen oder also später dann das Niceno. Aber eben, es muss die Grundlage des gemeinsamen Glaubens vorhanden sein, die dann eben im Vertrauen darauf, dass der Geist, dass wir Kirche sind, im Namen Jesu versammelt, Jesus ist gegenwärtig, hört nicht auf, seinen Geist auszugießen und der Geist hört nicht auf, uns in die Fülle der Wahrheit einzuführen.
Ja, und damit schließen wir jetzt, aber es gibt einen letzten Punkt, den ich machen möchte, weil, und der jetzt auch ein bisschen nochmal zurückkommt auf Luther und das Mittelalter und die alte Kirche und so weiter. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf auch die Polemik, alles das, was wir heute haben, von der Medizin bis zur modernen Wirtschaft, bis hin zur Demokratie und den Persönlichkeitsrechten, alles das wurde über Jahrhunderte schwerlich der Kirche abgerungen und gegen die Kirche und die Theologie und die Dogmen durchgesetzt. Und alleine, dass wir jetzt durch Zufall darauf gekommen sind, dass Abstimmungen, dass die sozusagen die Segnung der Vernunft, die Segnung der Diskussion, die Segnung des Argumentes ganz früh seinen Platz findet, das hat eine unheimliche Wirkungsgeschichte, so wie so vieles anderes in der Kirche seine Wirkungsgeschichte für heute hat, für das, was wir den freien und liberalen Westen nennen. Da sind wir immer ganz stolz drauf. Ist ein bisschen gemauschelt, aber es entspricht schon der Wahrheit. Mir fehlt jetzt nur die genaue Zeit. Die Synode der lutherischen Kirche in Sachsen ist die mit Abstand älteste demokratische Institution in diesem Land. Also die älteste Institution, die über das Abwägen von Argumenten und nach
Wobei,
ja.
Verzeihung, ich muss den Satz
zu Ende sagen. Ich war jetzt so stolz.
Also ein Dominikaner würde jetzt widersprechen. Weil
das hat mit Demokratie nichts zu tun.
Die sind unglaublich stolz drauf, dass der heilige Dominikus einen Orden gegründet hat, der total auf einem demokratischen Prinzip beruht. Was mich oft im Studium genervt hat, also weil ich dann Opfer von solchen Abstimmungen wurde. Bei den Jesuiten ist es ja Kadergehorsam von oben nach unten.
Ja.
Und der Dominikus hat seinen Orden so gegründet, dass alles abgestimmt werden muss.
Ja. Ich wollte, also, dass Sachsen da 800 Jahre hinterherhängt, ist mir ja klar. Ich wollte ja nur für den sächsischen Kontext das jetzt sagen.
Ja, aber da gab es ja auch Dominikaner.
Ja, das stimmt. Es gibt auch heute noch Dominikaner in Leipzig. Wer mal Dominikaner erleben möchte, in Leipzig gibt es einen Dominikanerkonvent. Und ich glaube auch der jetzige Bistumsjugendseelsorger ist, glaube ich, Dominikaner, wenn ich das
richtig. Ja, und wenn man in Bremen, glaube ich, ins Museum geht, da sieht man so Bilder von Europa, wo es überall Dominikaner gab. Das ist unglaublich. Das ganz Nordeuropa ist mit Dominikanerklöstern übersät gewesen.
Aber das werde ich jetzt mal anbringen müssen. Ich bin die Präsidentin unserer Synode, Bettina Westfeld, kommt, also mit der bin ich aufgewachsen. Die kommt aus der Gemeinde meines Vaters. Mhm. Also wurde von ihm konfirmiert und verheiratet. Und das ist immer so ein Satz auf ihren Lippen, dass unsere Synode die älteste demokratische Institution in diesem Land ist. Ich muss mit ihr mal über, sie ist Kirchengeschichtlerin, ich muss mit ihr mal über die Dominikaner reden. Sie wird, ich denke, sie wird ein gutes Argument finden. Und,
warum die letztlich mal, doch nicht demokratisch sind.
Ich guck mal, was sie, also sie wird das wissen. Vielleicht, ich frage sie mal und vielleicht können wir in der nächsten Folge schon drüber reden. Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt. Frau Herrmann, am Ende haben Sie immer recht. Sie haben immer noch etwas, was Sie aus der Kirchengeschichte rausholen können und sagen können, Moment, das haben wir schon im 11. Jahrhundert hingekriegt. So kommen wir zum Schluss, Frau Herrmann. Ist das in Ordnung, wenn wir jetzt
den Sack
erstmal zubinden?
Sehr schön.
Ja. Frau Herrmann, vielen, vielen Dank für die schöne Folge. Ich hoffe, ich kann es gut zusammenschneiden. Es ist eine große Regenfront über uns und das Internet von Elon Musk reagiert auf solche physischen Einwirkungen. Deswegen sind wir dreimal so für 3 Sekunden unterbrochen worden und ich hoffe, ich kann das trotzdem zu einem Hörerlebnis für Sie machen. Frau Herrmann, vielen herzlichen Dank. Und Ihnen jetzt ein gesegnetes Wochenende. Sie haben das Schlusswort.
Ja, danke für eine sehr spannende Sendung. Und so Gott will, kann ich Ihnen das nächste Mal berichten über eine Begegnung mit Bischof Robert Barron, den wir beide ja verfolgen und vielleicht auch viele unserer Hörer.
Da bin ich aber sehr gespannt. Dann wissen wir gleich, worüber wir das nächste Mal reden. Ich würde jetzt sagen, grüßen Sie ihn, aber das ist total vermessen. Machen Sie es bitte nicht, sagen Sie nur, er wird sehr geschätzt. Vielen Dank.
Auch unter Protestanten.
Auch unter Protestanten. Ein gesegnetes Wochenende. Allen Hörern Ihnen alles auch. Gute, Gottes Segen und bis bald.
Alles Gute. Thank you.